Irgendetwas fehlt mir noch zum Grillen.
Wie wär's mit einem eigenen Sternekoch? Nur für die Soßen.
Jeden Dienstag und Freitag mindestens 10 Millionen Euro im Euro-Jackpot. Das Leben könnte so Jackpot sein. Mit Euro-Jackpot. In jeder Lotto-Annahmestelle und auf lottobayern.de. Lotto Bayern. Nimm dein Glück in die Hand. Spielteilnahme ab 18. Chance auf den Höchstgewinn 1 zu 140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de. Lotto Bayern wünscht viel Spaß beim folgenden Podcast.
Moin, liebe Fußballfans, zu einer neuen Ausgabe von Deichkicker. Im ersten Punktspiel des Jahres gewinnen Kickers M gegen Todesfelde mit 1:0. Sie haben es dabei unnötig spannend gemacht, weil sie ihre Überlegenheit nicht in weitere Tore ummünzen konnten. Das ist aber nochmal gut gegangen. Es war letztendlich ein hochverdienter Sieg und darum geht es in einem Auftaktspiel. Ja, schließlich vorrangig. Am Sonntag steht schon das nächste Spiel an bei St. Pauli 2 und da ist aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen. Darüber werden wir reden. An meiner Seite heute, er war tatsächlich mit mir im Stadion und wird uns gleich mit seiner gewohnten Expertise hier überraschen. Moin Lars Möller.
Moin Christian.
Und Besuch haben wir auch bekommen, direkt aus Hannover, hier in unser kleines Studio. Er trägt das Kickers-Trikot seit dem vergangenen Sommer. Herzlich willkommen, Luis Podolski.
Hallo, freue mich jetzt zu sein.
Cool, dass du da bist. Und Hannover, ihr hattet frei und du hast deine Familie besucht, oder?
Ja, genau. In der Regel fahre ich am Wochenende immer nochmal nach Hannover. Gerade wenn dann so zwei Tage nach dem Spiel nochmal Pause ist, immer nochmal zur Familie fahren. Die Strecke ist überschaubar, 2:15 ungefähr. Und genau, versuche ich immer regelmäßig dann nach Hannover zu kommen.
Wollen wir gleich die Frage aller Fragen beantworten, Lars? Das brennt dir ja seit gestern auf den Nägeln. Mach du das mal.
Ja, genau. Wir haben ja gerade im Vorfeld schon mal ein bisschen drüber gequatscht. Die Frage, die du wahrscheinlich häufiger hörst, Podolski, Luis Podolski, gibt es da irgendein Verwandtschaftsverhältnis? Und wie sehr nervt dich die Frage schon?
Also es gibt, ich kann sagen, dass mein Opa im selben Ort geboren wurde wie Lukas und dass sein Sohn lustigerweise ja auch Luis heißt. Der ist ein paar Jahre jünger, ja. Aber ich habe da bisher nicht rausgefunden, ob es da eine Verbindung gibt. Und dass die Fragen kommen, gerade wenn man auch Fußball spielt, dann ist es ja logisch, dass sie regelmäßig dann mal gefragt werden. Gerade wenn es dann irgendwie Interviews oder sowas gibt. Aber also nerven tut mich das nicht. Okay. Sondern ich stelle es dann immer relativ schnell klar, dass ich es selber nicht so richtig weiß.
Hast du Verständnis für?
Ja, klar.
Ja, ich weiß noch, als du verpflichtet wurdest und dann hat man gegoogelt, Luis Podolski, ach, das ist ja der Sohn von Lukas. Aber nein, das passte vom Alter her nicht, haben wir dann auch gemerkt. Aber klar, trotzdem wäre das ja theoretisch möglich. Und ja, vielleicht ist ja sogar, liegt ja sogar ein Verwandtschaftsverhältnis vor und man weiß es nur nicht genau.
Ja, möglich.
Genau. Luis, zum abgelaufenen Spiel, warum müsst ihr denn die Nerven eurer Fans immer so strapazieren? Ihr gewinnt ja immer knapp und hätte schief gehen können, es war unwahrscheinlich, aber du weißt ja selber, wie das ist. Man gewinnt ja nicht immer irgendwie verdient oder so. Man kann auch mal ein ungerechtes Unentschieden auf einmal kriegen und weiß nicht warum, ne?
Ist, glaube ich, ein bisschen auch der Liga geschuldet, weil die Spiele sind immer eng in der Regionalliga und wir hatten eine ergebnistechnisch ziemlich erfolgreiche Vorbereitung gespielt. Ich glaube, 6 Siege aus 6 Spielen waren es dann. Da geht man natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung auch ins Spiel rein. Und wir wussten, Todesfelde steht unten, da erwarten viele einen Sieg von uns, gerade weil wir auch auf Tabellenrang 3 stehen und auch, wenn möglich, vielleicht nochmal einen Platz nach oben springen wollen. Und deswegen war es wichtig, dass wir einfach das Spiel gewinnen. Wie es dann letztendlich war, sei mal dahingestellt. Mhm. Aber wichtig war erstmal, die 3 Punkte hier zu Hause zu behalten.
Auch den Schwung der Vorbereitung mitnehmen, ne? Das dann im ersten Sieg, so, da zählt auch wirklich nur der Sieg.
Ja, und die Erfolge, die wir hatten. Also wir hatten jetzt ja auch keine No-Name-Gegner. Wir hatten ja auch Meppen, Oldenburg, gerade zu Beginn auch Bocholt nochmal. Bremen 2, die hatten wir in der Liga ja auch schon 2-mal.
Ja.
Das war schon ganz ordentlich, was wir da für Ergebnisse eingefahren haben.
Hast du dich gut eingelebt bei Kickers M mittlerweile?
Ja, doch. Also es war natürlich eine Umstellung, aus Hannover nach Emden zu kommen. Gerade auch dann die erste eigene Wohnung, weg von der Familie, weg von Freunden. Aber so gerade die ersten Wochen, wo wir dann auch als Aufsteiger angefangen haben, man gemerkt hat, die Euphorie wurde mitgenommen aus dem Aufstiegsjahr. Ich habe eine super Wohnung, also ich kann mich dahingehend auf jeden Fall nicht beschweren.
Schön.
Und immer noch engen Kontakt zur Familie. Kommen die zu Spielen?
Also zu Heimspielen regelmäßig. Es waren auch schon mehrere von meiner Familie da, meine Eltern eigentlich immer. Die versuchen auch, wenn es von der Strecke her passt, auch zu den Auswärtsspielen zu kommen. Aber das war auch schon in Hannover so, egal wo wir gespielt haben, dass sie mich da eigentlich immer unterstützen.
Du wirst ja so als Außenverteidiger gelistet und auch meistens eingesetzt. Ich glaube, im Pokalspiel in Oldenburg hast du mal rechts vorne gespielt, jetzt auch wieder weiter vorne. Wo fühlst du dich am wohlsten?
Also ganz klar auf der Rechtsverteidigerposition. Aber es war jetzt auch so die ganze Hinrunde, dass ich da viele Spiele auf links gemacht habe. War natürlich erstmal eine Umstellung, aber ich habe halt schnell gemerkt, dass wenn ich erstmal Möglichkeiten habe zu spielen, dann ist es mir egal, wo es ist. Und jetzt auch das Spiel gegen Oldenburg im Pokal und jetzt auch gegen Todesfelde probiere ich, wenn ich auch rechts vorne reinkomme, meine Aktion zu haben und dann der Mannschaft auch so gut es geht zu helfen.
Fast noch eine Bude gemacht.
Ja, die Power war nicht schlecht, aber ein bisschen platzierter hätte er sein müssen.
Ja, Adi hat noch einen guten Torwart.
Ja.
Allerdings.
Nochmal zu dem vorherigen. Ist das auch so, dass du auf dem Platz Poldi gerufen wirst?
Ja, das hat sich relativ schnell eingelebt. Also ja. Es hat bei Hannover eigentlich schon jahrelang sich so durchgezogen. Und als ich nach Emden kam und die Trainer mich noch nicht so richtig kannten, dann war es natürlich erstmal Luis. Aber mittlerweile höre ich fast schon gar nicht mehr auf meinen normalen Namen, sondern immer nur noch auf Poldi. Und genau, eigentlich nennt mich hier auch jeder so.
Sollen wir dich dann auch so ansprechen?
Ja, ich habe da kein Problem
mit. Ist dir das lieber?
Ja, passt.
Luis, sonst denkst du vielleicht so, das sagst du so die Mutter, wenn sie streng wird oder so. Das wäre dann dein Part, Lars. Du sagst Luis, wenn es eng wird hier.
Okay.
Bevor es so richtig losgeht, kurz ein Hinweis in eigener Sache. Es gibt ab sofort für euch Zuhörer die Möglichkeit, an dieser Sendung teilzunehmen. Und zwar per Sprachnachricht via WhatsApp. In der kommenden Woche haben wir den Torwarttrainer von Kickers zu Gast, Christian Meyer. Und deshalb die Frage an euch, wen würdet ihr bei Kickers ins Tor stellen? Ist ja immer noch ein offenes Rennen, was man so hört. Im letzten Spiel war Djokovic gesperrt, stand Bergmann im Tor. Wer wäre eure Nummer 1? Schickt uns das einfach gerne per Sprachnachricht mit einer Begründung, wäre toll. An die Nummer 0170-470-9912. Dann können wir das in der kommenden Sendung einbauen. Luis, entweder oder Fragen.
Okay.
Kommt immer gut an bei den Leuten, merkt man direkt. Frühstücksbrötchen mit Marmelade oder Wurst?
Marmelade.
The Walking Dead oder Harry Potter?
Beides nicht geguckt, wenn Harry Potter.
Ja, weil Kalli ist ja so ein Harry Potter-Fan.
Ja, habe ich gehört, ja.
Handball oder Basketball schauen?
Handball.
Mit einer Grätsche ein Tor verhindern oder selber ein Tor schießen?
Selber einschießen.
Strafe für zu schnell fahren oder falsch parken?
Also ich glaube, mehr auf den Deckel kriege ich, wenn ich zu schnell fahre, deswegen würde ich falsch parken nehmen.
Ist auch wahrscheinlicher?
Ja, also ich gucke dann lieber schon zweimal, ob es da irgendwo eine Begrenzung gibt, aber ist wahrscheinlicher, als zu schnell zu fahren, ja.
Dorf oder Stadt?
Stadt.
Kickers in der dritten Liga oder Hannover 96 in der Bundesliga?
Kickers in der dritten Liga.
Gut, dann kommen wir mal zum Spiel gegen Todesfeld. Es gab zunächst, Lars, möchtest du da mal drauf eingehen, weil du hast da auch drüber geschrieben, stell den Kaffee wieder hin. Ein emotionaler Moment im Ostfriesland-Stadion.
Ja, die Fans haben sich ja auch nochmal von Ingo Hermanns verabschiedet, der leider am 1. Februar gestorben ist, ehemaliger Kickers-Spieler. Von einer legendären Mannschaft von 1994, die in der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga mitgekickt hat. Genau, es gab so einen, ich sag mal, einen einsamen Bengalo als Kerze und Spruchbänder und Sprechchöre. Und es gab ja auch noch die Schweigeminute vorweg. Ja, ich fand, das war dann nochmal ein schöner Schlusspunkt. Das heißt, es gibt ja noch eine offizielle Trauerfeier, wo wohl auch nochmal einige aus der ehemaligen 94er-Mannschaft kommen werden. Aber ja, ich fand das schön, weil einfach die Fans dann nochmal einem verdienten Spieler gedacht haben, der ja jetzt in den letzten Jahren natürlich nicht mehr so präsent war in den Köpfen, aber doch irgendwie gehörte das ja zur Historie des Vereins dazu.
Auf jeden Fall, ne? Gehört zur Mannschaft, die damals ans Tor zur zweiten Bundesliga klopfte. Wir hatten ja schon Gäste hier dazu, Nils Andersson, Alo Voisdorf.
Genau. Ja, Jörg Heinrich war damals ja auch in der Mannschaft, Jörg Müller, ja, da gab es ja einige tolle Spieler damals und Ingo Hermanns gehörte eben auch dazu.
Ja, eisenharter Verteidiger, ja, war ein schöner Moment.
Knallhart, ja.
Kommen wir mal zum Spiel. Kickers in der Aufstellung mit Bergmann im Tor, Engel und Stör auf den Außen, KB gab sein Pflichtspieldebüt neben Dietrich in der Innenverteidigung, Kaisis, Sidakiewicz im Mittelfeld, Eickhoff, Abe auf Außen und vorne Steffens und Schiller. Vor 1900 Zuschauern übernahm Kickers erwartungsgemäß die Kontrolle, kam oft gut durch über die rechte Seite. Ne? Said Abe ist mir da aufgefallen, zahlreiche Vorstöße mit Tempo und Technik gefährlich. Der wirkt ein bisschen zielstrebiger, scheint eine gute Form aus der Vorbereitung mitgenommen zu haben. Mhm. Die erste Großchance gab es in der 14. Minute, als David Schiller alleine vor dem starken Torwart Landvogt auftauchte, dem aber den Ball vom Fuß nahm. Bis dahin, Luis, lief die Poldi. Ich habe Luis aufgeschrieben, aber ich soll ja Poldi sagen. Lief die Anfangsphase so, wie ihr euch sie vorgestellt habt?
Ja, wir haben recht druckvoll gestartet. Uns war klar, dass wir mehr Ballbesitz haben werden gegen Todesfelde. Ist normal gegen Mannschaften, die unten drin stehen. Aber wie es dann so ist, wenn du Chancen um Chancen erspielst und auch die Witterungsbedingungen, gerade dann auch der Platz, dann auch noch seinen Beitrag leistet, wird es natürlich immer schwieriger. Aber bis zu dem Zeitpunkt war es natürlich so, dass wir erwartet haben, die Kontrolle zu haben und dann auch versucht haben, recht schnell in Führung zu gehen.
Es musste dann einer der langen und gefürchteten Einwürfe von Schiller mal wieder ein bisschen mithelfen, damit Kickers in Führung geht. Die Gästeabwehr bekam den Einwurf nicht geklärt. Das fiel Mika Eickhoff vor die Füße, der freistehend aus 14 Metern abzog und zum 1:0 traf. Was mir bei solchen Spielen immer wichtig ist, finde ich, wenn ich gucke, wie gelingt es euch, auch Konter zu unterbinden. Weil ihr steht dann ja logischerweise hoch, macht das Spiel. Das ist dann immer so der zweite Aspekt. Ne? Einmal immer draufklopfen, immer wieder angreifen, versuchen durchzukommen, aber andererseits auch eine gute Absicherung zu haben, damit da nichts schief geht. Weil ein, zwei Mal kamen die ja gut über außen durch. Ne? Wer war das? Falk Schmidt heißt er, glaube ich, die Nummer 23. Mhm. Mit seinem Tempo ist Stör dann ein, zwei Mal davongelaufen. Aber so grundsätzlich hattet ihr auch das gut im Griff. Ne?
Also ist ja auch unsere Devise, sage ich jetzt mal, dass wir versuchen, immer eine Überzahl zu haben, gerade bei Konterabsicherung. Und sind dann meist auch bei Standardsituationen, kann man das gut sehen, dass wir meist schnelle Spieler hinten haben, um eben genau das zu unterbinden. Gerade wenn du gegen Teams spielst, die schnelle Flügelspieler haben, U23-Mannschaften haben das eigentlich in Perfektion, dass man gucken muss, dass man die Konter schnell unterbindet. Und wenn es dann nicht durchs Läuferische geht, dann muss es durch einen Foul sein. Aber wir versuchen eigentlich schon immer, die Bälle dann auch recht schnell im Mittelfeld wieder zu gewinnen.
Wenn man so ganz ehrlich ist, so richtig stark war Todesfelde auch nicht. Also spielerisch auch nicht. Das ist ja auch, gibt ja auch Gründe, dass sie erst 16 Tore haben. Trotzdem habt ihr es ja gut verteidigt. So, also nicht falsch verstehen, aber weißt, was ich meine. Die größte Chance, die hatten wir, glaube ich, in der 35. als Schmidt durchkam. Klüber dann knapp am Leder vorbeischlug. Ansonsten Kickers, habe ich notiert, aufmerksam, zweikampfstark. Überragend im defensiven Mittelfeld, Yannick Sidakiewicz, der einiges ablief. Das siehst du auch, glaube ich, nur im Stadion, wenn du mal bewusst ein paar Minuten immer mal wieder geguckt, wo er jetzt wieder gerade rumläuft, was er für Lücken schließt und im Ansatz gefährliche Situationen löscht. Das ist schon ein wichtiger Spieler für euch, ne?
Zeichnet Yannick ja auch aus, ne? Also Yannick ist ein purer Zweikämpfer, der unfassbar viele Bälle auch gewinnt. Und uns somit einfach auch ein paar Konter oder viele Meter auch gerade zurück erspart. Und er hat ein gutes Spiel gemacht gegen Todesfelde. Und wie gesagt, zeigt das eigentlich schon die ganze Saison über.
Was habt ihr euch in der Halbzeit vorgenommen in der Kabine?
So die Jungs, die erstmal draußen sitzen, die bleiben in der Regel auch erstmal auf dem Platz.
Ah, okay.
Und deswegen, ich kann da nichts zu sagen, was da in der Halbzeit besprochen wurde.
Wahrscheinlich ist es dann immer ähnlich. Verlasst euch nicht auf 1-0, sondern versucht, zweites Tor nachzulegen, ne?
Ja, es ging mit Sicherheit ums Nachlegen, aber halt auch jetzt nicht bei all dem Offensivdrang die Defensive zu vergessen. Das wird mit Sicherheit angesprochen sein, das spricht Stefan eigentlich meistens an in der Halbzeit und denke auch, dass es diesmal so gewesen sein wird.
In der zweiten Halbzeit gab es sporadische Torchancen für Kickers. Lars, ist so das Einzige, was man ihnen vorwerfen konnte, dass sie nicht das zweite Tor gemacht haben, das Spiel nicht früher für sich entschieden haben?
Ja, würde ich sagen. Ich fand, sie haben schon ganz ordentlich Druck aufgebaut. Ich habe ja ein bisschen viel gesabbelt, als ich da neben dir auf der Tribüne stand, aber
Ja, aber, Gott sei Dank nicht mit mir.
Aber ich habe noch die Szene im Kopf, wo Kalli Steinwender hat von rechts reingeflankt, Kopfball Tito Steffens, ging er nur knapp drüber. Und Tito ist einmal durch den Strafraum gedribbelt und dann wurde der Schuss auch noch geblockt im Strafraum. Das waren so Szenen ja unter anderem, die hätten auch locker nochmal zu einem 2-0 führen können. Ja, letztlich ist es ja egal. Ist ja nichts passiert, kein Ausgleich kassiert. Von daher passt das schon. Muss man jetzt auch nicht zu sehr kritisieren. Denn der Offensivdrang, fand ich, war schon ja da.
Auf jeden Fall. Emmerling wechselte in der 67. Minute erstmal dreifach für Kaisis, Eickhoff und Schiller kam Dudok, Schmidt und Steinwender. Später noch Tobi Steffen für Abe und unser Gast dann für Tito Steffens. Genau, du hast gerade die Chancen erwähnt. Martin Schmidt hatte, glaube ich, noch ein, zwei ganz gute Gelegenheiten. Steinwender, der Schuss wurde eine tollen Fußabwehr pariert. Du hattest auch noch eine.
Ja, kurz vor Schluss. In der Nachspielzeit. Also ich habe... Yoshi hat mir den Ball super abgelegt und dann habe ich einfach 16 Meter, da schießt man aufs Tor, da legt man nicht mehr großartig quer. Und gerade wenn es dann darum geht, auch den Sack zuzumachen, wie gesagt, die Power war da, aber ein bisschen platzierter muss auf jeden Fall noch kommen.
Und Landvogt hat auch sehr gut gehalten, ne?
Ja, es gab tatsächlich eine 7-minütige Nachspielzeit, aber da passierte, ich glaube, ein angedeuteter Schuss noch, wo ein kurzes Raunen durchs Publikum ging, aber sonst war es das. Man weiß ja nie bei so einer Mannschaft, nur so ein Strippenzieher wie Mirko Boland, was der noch aus dem Fuß. So ist das so, den kanntest du schon vorher wahrscheinlich, ne? Braunschweiger Zeit.
Ja, klar. Also ich bin ja damit groß geworden, Bundesliga, Zweite Liga zu gucken. Ja. Und Mirko Boland war natürlich noch ein Begriff, gerade aus Braunschweiger Zeiten. Und hatten ihn in der Hinrunde ja schon als Gegner. Da hat man auf jeden Fall noch trotz des Alters natürlich gesehen, was er drauf hatte, fußballerisch gerade.
Ja. Kibé mit einem guten Debüt, würde ich sagen. Oder? Wie nimmst du ihn wahr, so als Neuzugang? Der, glaube ich, gegen Bremen im Testspiel, war schnell auf dem Platz, war gerade gefühlt hier so und dann, der spielt das so ganz nüchtern runter, ne? Technisch gut.
Definitiv. Also David hat jetzt ja auch schon ein paar Stationen gehabt. Der war jetzt eineinhalb Jahre war er jetzt in Bremen. Und man sieht einfach auch, dass der Ansatz, den sie in Bremen haben, fußballerisch zu spielen, dass er das angenommen hat und uns auch diese Fähigkeit auch gibt, Spiel von hinten aufzubauen und jetzt mal abseits des Platzes, ist ein super Typ, also wir haben ihn super aufgenommen, das ist allerdings auch in der Mannschaft nicht schwer, weil die Jungs das den neuen Spielern generell leicht machen und David hat sich da eigentlich wie alle super eingefunden.
Das hört man tatsächlich öfters, so diese Kamerade, ist schon gut, ne?
Ja, total, also ich habe es ja selber erlebt jetzt im Sommer, wir hatten dann auch recht schnell ein Trainingslager in Ankum. Das sind wir natürlich recht schnell zusammengewachsen. Jetzt auch im Winter in Klosterpforte. Das trägt natürlich auch immer noch dazu bei, die Gemeinschaft auch nochmal zu stärken und vereinfacht es jungen Spielern einfach auch in die Mannschaft aufgenommen zu werden.
Es gab noch weitere Spiele in der Regionalliga. Viel beachtet war, glaube ich, oder naja, ist so Meppen gegen Oldenburg vor fast 10.000 oder waren 10.000, ich weiß gar nicht genau.
Knapp.
Zuschauern. Ich glaube, die litten noch unter deiner Ankündigung des Wintertransfers von Marek zu Rot-Weiß Essen. Haben sich, glaube ich, noch nicht von erholt.
Ja, Meppen scheint ein bisschen, naja, nicht so gut aus den Startlöchern gekommen zu sein. Und war gut. Für Oldenburg ganz nett. Die Punkte haben sie, ne?
Wichtige Punkte. Ja, aber auch, ich habe das Spiel gesehen, war ein wirklich hochverdienter Sieg gegen ganz, ganz schwaches
aber komisch.
Meppen, die auch. In der ersten Halbzeit konntest du schon sehen, völlig unbedrängt Balance ausgepasst haben. Weiß nicht, ob da ein bisschen zu viel Druck drauf war. Manchmal ist das, ne, dass man zu viel will, auch wenn du so vor so einer Kulisse aufläufst.
Ja, also die Meppen haben ja auch noch eine recht junge Mannschaft. Und die Erwartungshaltung, die haben sie ja in der Saison, muss man ja ganz klar sagen, verfehlt. Also gerade zu Beginn kann ja keiner ahnen, dass Avese die ersten 11 Spiele einfach gewinnt. Aber klar, jetzt auch dann mit dem Trainerwechsel, dann waren sie zwischendrin, waren sie ein bisschen besser wieder in Form. Und für Oldenburg geht es ja auch noch um recht viel. Also deswegen war es für uns auch überraschend, dass Meppen verloren hat. Bin ich gespannt, wie sie sich jetzt in den nächsten Wochen präsentieren.
Aber es würde mich auch interessieren, inwiefern da schon so die Gedanken an die kommende Saison sind, ne? Wenn Marek ja nun mal auf jeden Fall weg ist, zu RWS geht und Meppen hat auch andere Spieler, wo angeklopft wird. Ich glaube, das ist klar. Mhm. Ich glaube, Luca Prasse spielt auch eine tolle Saison, ist noch sehr jung und ja, da haben auch andere Vereine Interesse, das kann man, glaube ich, safe sagen. Und ja, die haben schon gemerkt, das wird dieses Jahr wahrscheinlich nichts mit dem Aufstieg, höchstwahrscheinlich. Und ja, fragt man sich schon, sind die mit dem Kopf schon so ein bisschen zu weit jetzt, ne? Andererseits, bei so einer Kulisse, finde ich, da musst du auch da sein eigentlich und ein bisschen mehr zeigen, ne?
Hm. Ja, warte mal ab, wie es so weiterläuft. Vielleicht war das einfach nur ein schlechtes Heimspiel. Ja, wie gesagt, Oldenburg hat es auch gut gemacht.
Ja.
Sehr zweikampfstark, sehr bissig. Adam hinten rechts wieder ein gutes Spiel gemacht. Also das
auch immer die Frage, war man selbst schlecht oder war der Gegner so gut?
Hm.
Und vielleicht hat Fossi jetzt auch einfach beim VfB Oldenburg ja so seinen Weg gefunden. Wir haben ja auch gegen Kickers das letzte Testspiel einen ganz, ganz ordentlichen Job gemacht.
Hm. Ja, da waren die schon gut, ne? Emmerling hat, glaube ich, schon zu Dirk im Gespräch gesagt, die gewinnen in Meppen.
Ja.
Also der Testspiel gegen euch war Oldenburg, hat man schon gesehen, dass da Zug drin ist, dass es eine gute Mannschaft ist, ne?
Ja, genau. Also wenn man das mal mit dem Ligaspiel vergleicht, auf jeden Fall eine Verbesserung zu sehen gewesen bei Oldenburg. Letztendlich haben wir dann trotzdem gewonnen gehabt. Aber für Oldenburg ist, denke ich, auch wichtig. Also der Verein, wenn der jetzt dann noch bei aller Rivalität, die hier herrscht, wenn der Verein in die Oberliga geht, dann wäre das für den VfB mit Sicherheit auch ein harter Nackenschlag. Aber man hat es in dem Testspiel schon gesehen, dass sie uns auch gerade in der ersten Halbzeit nicht so leicht gemacht haben, immer wieder auch Präsenz hatten bei Ecken, so fällt auch das Tor gegen uns. Und von daher war es klar, dass es ein interessantes Spiel wird in Meppen. Dass sie jetzt aber so überzeugend dann auch mit 2-0 gewinnen, war jetzt nicht unbedingt abzusehen.
Mhm. Die Derbys will man ja auch trotzdem haben.
Na klar. Und
man will ja nicht, definitiv, dass sie absteigen. Also bei allem, Pi sagt vielleicht mal so hin und her, viele kennen sich ja auch untereinander und aber man will ja diese Spiele haben.
Vor allem, es waren auch die besondersten Spiele, fand ich. Also wir hatten beide zu Beginn in Oldenburg. Das Pokalspiel war für mich oder für uns alle, denke ich, mit dem Osnabrück-Spiel mal ausgeklammert, das absolute Highlight. Wir haben auch viele Jungs drin, die eine Oldenburger Vergangenheit haben. Und dass wir dann im Pokal so auftreten, nach einer roten Karte noch zurückkommen und dann eine Woche später in der Liga, die auch nochmal 3-0 schlagen, das war für uns alle ein Riesenerfolg.
Die Vereine freuen sich ja auch über die Derbys und das spült ja gut Kohle in die Vereinskasse, wenn da jetzt 10.000 Leute ins Stadion kommen. Und das macht die Regionalliga einfach wahnsinnig attraktiv auch.
Ja.
Raphael Brandt hat ja jetzt in der neuen Ausgabe von der Nordwestkurve gesagt, dass diese Kickerspiele genau so einen Knacks mitgegeben haben. War ja für die, lief's ja nicht gut, das hätte für die ja auch so eine Wende sein können, aber dann geht's genau in die andere Richtung. Die Leute pfeifen dich zur Halbzeit schon aus, so, obwohl es gerade am Anfang der Saison noch ist.
Ich glaube, es ist ähnlich wie in Meppen, dass Oldenburg mit einer ganz anderen Zielvorstellung in die Saison gegangen ist. Und wenn man dann, ich glaube, sie haben in Norderstedt verloren, das erste Spiel, dann verliert man gegen den Aufsteiger, gegen uns. Ist natürlich klar, dass man da recht schnell die Sinne geschärft werden und geguckt wird, woran hapert's jetzt und dass du dann erstmal aus dem Pokal fliegst, in der Liga dann noch deutlich verlierst, ist ja klar, dass das irgendwie einen Knacks mitgibt.
Brutales Verletzungspech und dann ist diese Liga auch unerbitterlich, ne? Und viele Spiele so eng und so ausgeglichen, so umkämpft. Ihr müsst ja auch mal viel aufwenden, um zu gewinnen. Ihr macht das ja auch, aber es ist halt so. Und wenn du dann mal so einen Negativlauf hast, ist ja ganz schwer zu stoppen, ne?
Wir hatten zwischendrin ja auch, dass wir dann mal 4-5 Spiele in Folge nicht gewonnen haben.
Auch zu Hause, diese Heimserie.
Genau, man muss halt gucken, dass man recht schnell aus so einem Loch wieder rauskommt, ne? Und dafür ist die Liga einfach auch zu eng. Also gerade unten ist es jetzt ja nicht so, dass da 5-6 Teams schon aufatmen können, sondern es ist immer irgendwie noch eng. Oben sieht es dann ein bisschen anders aus, das ist aber auch einfach Havese geschuldet. Aber klar, die Liga ist, sieht man in den Spielen, sehr, sehr eng.
Chris Kramer, der ehemalige Nationalspieler, hat mal gesagt, Fußball ist halt auch echt viel Kopfsache und Psychologie eigentlich. Wird immer noch unterschätzt. Und meinte, es ist auch kein Zufall, dass die Gästekabine bei Bayern München einfach nur weiß gefliest ist. Und die Heimkabine natürlich, so die ganzen Legenden. Und du hast gleich das Feeling, du bist hier bei einem richtig großen Club. Wie siehst du das? Wie viel Kopfsache ist Fußball auch in der Regionalliga Nord jetzt?
Also es ist schon so, dass vor Spielen recht viel geschrieben wird, gesprochen wird. Also Spieler kriegen das ja in der Regel mit. Wir versuchen das immer ein bisschen so von uns wegzutragen, aber letztendlich kriegt man immer irgendwo was mit, wenn man erwähnt wurde oder wenn die Mannschaft erwähnt wurde, gerade auch in Krisensituationen, sage ich jetzt mal, dass man dann häufiger auch Gegenwind kriegt. Mhm. Und genauso wie man hier Support kriegt, wenn es läuft, kann es natürlich auch in die andere Richtung laufen. Und man versucht das vom Spiel eigentlich auszublenden, weil letztendlich ist Fußball immer noch Fußball. Wenn das Spiel losgeht, spielen 11 gegen 11. Entweder du hast dann die Heimfans hinter dir, die pushen dich, also mich pusht das immer. Mhm. Oder halt auswärts, wenn du dann gerade in Meppen spielst oder auch in Oldenburg, nochmal ein bisschen Gegenwind, aber da lernt man mit der Zeit klarzukommen.
Okay. Havelse, eben mehrmals erwähnt, gewinnt 2-1 gegen Weiche Flensburg, sind damit jetzt 10 Punkte Vorsprung auf Dochtersen Assel. Das nochmal, um den Regionalliga-Block abzuschließen. Also sieht im Moment nach einem Alleingang aus.
Ich war sogar da. Ja? Ich wohne nur 5 Minuten vom Sportplatz weg in Havelse und das war eigentlich schon wie in vielen Spielen. Ja, dann war es ein 1-1, dann war es ein recht ausgeglichenes Spiel, Flensburg zwischendrin besser und dann schaffen sie es trotzdem wieder durch eine Situation, die eigentlich gar nicht gefährlich war, in Führung zu gehen. Dann bringen sie es einfach über die Zeit und wenn du so auftrittst und so kontinuierlich die Spiele gewinnst, dann hast du es am Ende auch einfach verdient, so hart wie es klingt, aber dann haben die es auch verdient, die Aufstiegsspiele zu spielen.
Das wirkt schon recht abgezockt.
Ja, definitiv. Also sie haben auch, die Mannschaft hat ja recht viele Spieler auch schon, die Jahre da spielen oder jetzt auch wiedergekommen sind, sind dementsprechend eingespielt und schon beeindruckend.
Sind ja auch nicht mehr so viele Spiele. Es war jetzt nicht der offizielle Beginn der Rückrunde, ne? Das kommt ja auch noch immer dazu, was man nicht vergessen darf. Ganz so viel. Da muss Drochtersen schon, was sind das, 10 Punkte? Ja, an 4 Spielen irgendwas.
Ja, und das direkte Duell haben sie jetzt ja auch am Samstag. Glaube ich, spielen in Drochtersen.
Ah, okay.
Also
letzte
das
Chance.
Wird richtungsweisend sein, ja.
Hm? Kommen wir mal ein bisschen zu dir. Du bist jetzt in diesem Spiel spät eingewechselt worden. Davor auch manchmal auch gar nicht. So ist es schwer für dich, gerade in die Mannschaft zu kommen?
Also ich kann nur sagen, dass ich, wie ich mich in der Vorbereitung oder im Training präsentiere, und das war sehr gut, gerade in der Vorbereitung. Und natürlich war es so, die Hinrunde viel gespielt, dann zwischendrin draußen gewesen. Das gibt es als junger Spieler aber, dass man dann mal ein paar Wochen auch nicht spielt. War natürlich recht schnell mein Anspruch, wieder in die Mannschaft zu kommen. Wir hatten dann zwischendrin ein paar Spiele verloren. Ich habe dann, kam dann wieder in die Mannschaft rein und ich mache jetzt einfach so weiter. Ich trainiere weiter gut und versuche meine Leistung zu bringen und dann entscheidet der Trainer.
Ist auch ein gut besetzter Kader, ne? Auch auf dem Außenposition bei dir, auf beiden Seiten, finde ich auch gute Leute so. Also kommt vielleicht auch mal ein bisschen auf den Gegner an und auf aktuelle Trainingseindrücke.
Ja, Konkurrenzkampf ist ja auch völlig normal. Hm. Das gehört dazu und ich bin auch noch 20 Jahre alt, aber natürlich habe ich den Anspruch, Stammspieler zu sein.
Du hast mir mal erzählt, dass du dir ein Spiel am Tag darauf nochmal komplett angeguckt. Auch so ein bisschen wahrscheinlich auch auf dich bezogen, ne? Was guckst du da so? Was? Stellungsspiel oder bestimmte Situationen, die du im Kopf hast, einfach nochmal abarbeiten, oder?
Also man weiß ja als Spieler, an welchen Themen man noch zu arbeiten hat. Und da guckt man sich dann, bei mir ist es dann ganz oft positive als auch negative Szenen, zum Beispiel defensive Stellungsspiel, wie verhalte ich mich im 1 gegen 1, wie viel Abstand habe ich, muss ich hier und da vielleicht noch etwas griffiger sein. Da gibt es im Spiel viele Sachen, die mir noch auffallen. Und positiv natürlich, ich versuche eigentlich immer recht offensiv zu spielen und Sachen, die man da mitnehmen kann, läuft man jetzt innen vorbei, läuft man außen vorbei, wenn man in welchen Regionen ist, spielt man lieber einen Chipball oder flach auf den ersten Pfosten, sowas nimmt man dann mit, guckt sich die Szenen nochmal an und genau, das mache ich in der Regel immer einen Tag nach dem Spiel.
Machst du das so mit dir selber aus oder fragst du auch mal jemanden, wie hättest du das gemacht? Oder guckst du Videos an von vielleicht Profi-Rechtsverteidigern oder so, gucken, wie die Situation lösen?
Man hat natürlich Vorteile, aber wenn ich mir jetzt Spieler von Liverpool angucke, die spielen natürlich ganz anders als wir.
Ja.
Das ist ja klar, aber ich versuche das mit mir in der Regel mit mir selber zu machen. Ansonsten, wenn ich dann auch in Hannover bin, also ich bin in einem guten Austausch auch mit meinem Vater, der hat selber auch Fußball gespielt. War auch Stürmer in Havelse, eine andere Position, aber wenn er selbst gespielt hat, kann er mir natürlich als Verteidiger auch Tipps geben, wie ich gewisse Situationen zu lösen habe.
Ist er streng?
Nein, das
hört man ja wohl mal.
Also ist natürlich bei Eltern so, dass wenn man dann gute Spiele hat, dann kriegt man natürlich auch viel Lob. Hm. Und wenn es dann Spiele gab, die jetzt nicht so gut waren, dann sagt er mir das natürlich auch. Aber ich nehme das gerne auf, weil wenn du, man kann auch ein bisschen differenzieren zwischen Eltern. Und wenn er mir dann Tipps geben will für Sportliche, dann nehme ich das mit. Und gerade er hat ja auch selbst ein bisschen höher gespielt, dann hilft es natürlich auch ungemein weiter.
Hm.
Wie ist denn das in der Familie, wenn Kickers gegen Havelse spielt? Ist das dann, sind die Herzen geteilt oder?
Ja, ich habe selbst nicht bei Havelse gespielt, sondern ich war ja 11 Jahre lang nur bei Hannover und habe jetzt selber immer nur gegen Havelse gespielt. Mhm. Aber also ich habe jetzt noch nicht so wirklich mit der Familie drüber gesprochen, aber ich gehe mal davon aus, dass sie für uns sind, mit blau-weißen Sachen dann nach Havelse kommen werden und Kickers unterstützen.
Kriegst noch was zu essen, wenn du ein Tor schießt gegen deinen fast Heimatclub, also von der Geografie her Heimatclub?
Ja, das mache ich mir keine Gedanken. Also im Elternhaus sowieso, aber meine Oma hat auch immer was dabei. Also da mache ich mir keine Sorgen.
Ich habe letztens noch so ein Bild gesehen von John Terry, Abwehrspieler bei Chelsea. Und es läuft ganze Familie sind alles West Ham-Fans oder so. Sein Vater stand im West Ham-Block beim Spiel und zeigt den Mittelfinger während des Spiels.
Da muss ich jetzt gerade dran denken.
Ganz so krass ist das bei uns nicht. Nee. Jugend war TSV Bern-Bostel. Ne, da bist du, da liegen so deine Wurzeln und dann alle Hannover U-Mannschaften durch bis hin zur zweiten. Auch Fan von Hannover 96?
Fan wäre jetzt, glaube ich, übertrieben. Man hat natürlich Kontakte zum Verein und verfolgt es auch noch, was sie machen. Gerade auch meine alte Mannschaft in der dritten Liga gerade. Da gucke ich natürlich die Spiele zu, ja, weil ich auch viele Jungs noch kenne, gut mit denen befreundet bin. Ja genau, wie gesagt, angefangen hat es in Bern-Bostel. Ich habe da 2 Jahre gespielt und hatte dann die Möglichkeit über die Fußballschule. Hat mich Jürgen Holecek, hieß der Mann, der hat mich dann zu Hannover gebracht, zum Probetraining. Und dann habe ich da überzeugt und dann konnte ich 11 Jahre dann bei Hannover spielen.
Immer Außenverteidiger?
Ich wurde recht schnell umgeschult. Also ich kam eigentlich als die Position, wo ich jetzt eingewechselt wurde, als rechtes Mittelfeld, kam ich nach Hannover. Mhm. Und wie es dann auch so ist, dass ja aktuell im Fußball viele Spieler auch gesucht werden, die Offensivdrang haben auf den Außenpositionen, hat mich mein Trainer dann damals gesagt, du spielst jetzt Rechtsverteidiger und so hat sich das eigentlich durchgezogen.
Ich habe auch extra für dich mein Hannover 96 Trainingsjäckchen angezogen.
Ja, es ist.
Ja. Ja, zumindest das, was am nächsten dran kommt.
Kann man jetzt leider nicht
Christian
sehen.
Sagte Hannover 96, du musst. Ja.
Müssen wir gleich doch noch ein Foto machen. Sonst bringt das ja nichts. Aber auch ins Stadion gegangen, Hannover? Das sind ja die ersten Profifußballspiele wahrscheinlich dann ja Hannover.
Genau, gerade mit den Mannschaften bin ich dann meist geschlossen als Team irgendwie reingegangen und das Aufstiegsjahr habe ich jetzt gerade leider nicht ganz im Kopf. Da waren wir natürlich einmal öfter da, als sie aus der zweiten Liga hochgekommen sind. War, wenn man als kleiner Junge da spielt, dann natürlich immer den Traum gehabt, da irgendwann selbst mal aufzulaufen und war dann immer schon sehr beeindruckt, ja.
Also gab den Traum mal, also Profifußball zu werden, ja wahrscheinlich sowieso und dann aber auch für Hannover, das war immer, hat so im Kopf auch als Ziel. So.
Den Traum, den gibt es ja nach wie vor. Ja. Und bei Hannover war es natürlich so, ich habe dann auch mit 17 mal die Möglichkeit gehabt, bei den Profis unter Christoph Dabrowski mitzutrainieren. Mhm. Und da hat man dann schon gemerkt, dass einer sehr reizt und mir hat das sehr gefallen und gab dann in der letzten Saison ein paar Entwicklungen, dass es dann für mich nicht mehr so lief. In der U23 war dann auch das erste Mal, wo ich dann so richtig Gegenwind gekriegt habe und daraus aber dann auch nur Stärke gezogen habe und gesagt habe, ich gehe jetzt nach Emden und probiere jetzt hier den nächsten Schritt.
Während des Trainings ist dir so ein Spieler mal besonders aufgefallen? Von der ersten von Hannover, wo du gedacht hast, Junge, das ist ein Baller.
Also ich habe im Training viele Berührungspunkte mit Linton Meiner gehabt, gerade da wir auf dem 1 gegen 1 auch gespielt haben. Mhm. Aber wir hatten dann auch eine Übung, weiß ich noch, 1 gegen 1. Und wenn man dann auch einen Yannick Dehm oder wen auch immer verteidigen muss, merkt man schon die Unterschiede. Ich habe damals, war mein erstes U19-Jahr. Mhm. Da wurde man dann natürlich schon nochmal ein, zwei Mal eingedreht. Aber letztendlich war es eine tolle Erfahrung.
Mhm. Und wenn du so zugeguckt hast im Stadion, da hattest du da einen Lieblingsspieler oder sowieso in der Jugend mal?
Also jetzt von Hannover fällt mir jetzt keiner so richtig ein. Ich hatte mal einen Spieler, da war ich aber noch ein bisschen kleiner, fand ich Christopher Avevoa, fand ich immer ganz cool. Mhm. Der hat später auch bei St. Pauli gespielt. Aber man guckt sich in der Regel, so Trent Alexander-Arnold fand ich super, von Liverpool, Hakimi bei Dortmund. Ja. Beide so auch Spielstile, also gerade Hakimi, die ich eigentlich versuche, auch so ähnlich zu spielen. Und genau, da guckt man sich natürlich dann auch mal was ab.
Ja, Arnold ist auch, glaube ich, offensiv gerade so der Beste auf der Position, finde ich immer. So ja, seine Pässe, die Schüsse, alles, wie er das Spiel mitgestaltet, obwohl es von dieser Außenposition ist, ne?
Ja, es hat sich jetzt ein bisschen intensiviert. Also er hat halt die letzten Jahre unfassbar viele Tore vorbereitet. Das ist auch immer mein Ziel, wenn ich in die Saison gehe, viel Torbeteiligung zu haben. Und das macht er natürlich in Perfektion. Und gerade in der Premier League, das ist die beste Liga der Welt, da über Jahre so zu performen. Ich glaube, er hat die meisten Vorlagen als Außenverteidiger in der Geschichte. Das ist schon sehr beeindruckend.
Wie kam der Kontakt zu Kickers zustande?
Also es war für mich letztes Jahr relativ schnell klar, dass ich eine Veränderung brauche, weil es sportlich in Hannover so nicht mehr weiterging. Und dann, wie das so ist, man hat einen Berater, der bietet einen an und man guckt natürlich, ob irgendwo was gebraucht wird auf der Position. Bestenfalls natürlich in der Regionalliga. Und dann kam es, dass Henning Rieselmann Kontakt zu uns aufgenommen hat und dann gesagt hat, hier, Luis, pass auf, könntest du dir das vorstellen, hierher zu kommen? Und dann war für mich relativ schnell klar, als ich auch das erste Mal hier war, mit dem Trainer auch gesprochen habe, dass ich das machen möchte, weil mir war es auch wichtig, zu einem Verein zu gehen, der auch eine Fankultur hat. Und das ist hier, finde ich, in der Regionalliga neben Oldenburg und neben Meppen faszinierend. Eigentlich fast in jedem Spiel, gerade zu Beginn, hatten wir im Schnitt 3000 Zuschauer. Deswegen war es für mich dann auch eine leichte Entscheidung.
Fühlt sich wohl und möchtest länger bleiben. Wie ist eigentlich die vertragliche Situation bei dir?
Der Vertrag läuft im Sommer aus.
Ach, jetzt im Sommer.
Gerade laufen Gespräche mit Henning, aber es ist noch nichts unterschrieben.
Also erstmal ein Jahresvertrag und dann gucken, wie es läuft. Und dann
genau,
jetzt redet ihr.
Ja.
Guter Kollege von dir im Team ist, habe ich gehört, Joshua Dudok?
Ja.
Sagt man Joshua oder Joshua?
Joshua.
Joshua, okay. Den habe ich dann auch mal gebeten, ein bisschen über dich zu erzählen. Und in dieser Nachricht stoßen wir noch auf ein weiteres großes Talent von dir.
Ja, moin Christian. Ja, also zu Poldi kann ich wirklich nur Gutes sagen, ohne Scheiß. Also ich verstehe mich persönlich mit Poldi extrem, extrem gut. Wir haben uns ja auch erst diese Saison kennengelernt. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir schon echt in vielerlei Hinsicht auf einer Wellenlänge sind. Und ja, also erstmal vielleicht menschlich. Poldi ist wirklich ein super Typ, immer gut drauf auch. Und ja, man fühlt sich einfach wohl in seiner Gegenwart. Und fußballerisch auch ein super Fußballer mit super Potenzial, ohne Frage. Auch sehr ambitioniert, was ja immer super ist. Und ja, ich glaube, nach oben hin hat er da auf jeden Fall, wenn er dranbleibt, noch ein extrem großes Potenzial auch. Wo dann die Reise letztendlich hingeht, weiß man natürlich nie. Aber das Zeug, um nach weiter oben zu kommen, hat er 100%. Und so, was ich bei Poldi immer lustig finde, vielleicht so eine Sache. Ich muss immer sagen, wenn ich verbringe viel Zeit mit Poldi und Zeit, so die drei Jüngsten in der Mannschaft auch, und wohnen alle drei in Emden. So bei Poldi ist irgendwie so eine Sache, der kann immer extrem gut Leute imitieren und nachmachen. Das ist immer das ist sehr lustig, muss ich sagen.
Das war schon ein abruptes Ende. So, das können wir natürlich nicht so stehen lassen. Ne? Ist das so? Kleines Hobby von dir oder was?
Also erstmal zum ersten Teil, das kann ich nur bestätigen. Ich komme mit Yoshi super klar. Wir haben in der Jugend ab und zu mal gegeneinander gespielt. Er hat dann öfter mal bei den Älteren bei Werder mitgespielt. Er kam ja aus Bremen, hat ja auch länger da gespielt. Und ich kann mich nur anschließen. Also super Typ, hat mich sofort mit ihm angefreundet. Und mit Zeit, wie er schon gesagt hat, machen wir zu dritt immer mal ganz gerne was. Gerade auch so Fußball gucken dann bei einem von uns, meistens dann in meiner Wohnung. Aber kriegen wir vielleicht nochmal irgendwann hin. Nee, zum zweiten Teil hat er recht. kann ich nichts gegen sagen, aber ich kann jetzt hier keine Generalprobe machen, weil das ist meist aus der Situation heraus, wenn wir über irgendwas quatschen oder irgendwas im Fernsehen war, was wir dann lustig fanden, und ich probiere das dann so gut es geht nachzumachen und freut mich, wenn es ihm gefällt.
Ja, ist anscheinend so.
Hast du da so einen Lieblingspromi, den du nachmachst gerne?
Fällt mir jetzt aus dem Kopf raus keiner ein. Sind meistens irgendwie deutsche Spieler, deutsche Trainer.
Ah, okay.
Irgendwie so.
Von Fußball?
Ja, meistens ist es Fußball,
nicht
ja.
Bruce Danell oder nein, Dieter Bohlen oder
auch
so?
Auch nicht.
Müssen wir nachholen.
Irgendwann wir vielleicht mal nachholen, ja.
Per Sprachnachricht mal in irgendeine Sendung. Ja. Das kriegen wir hin.
Kannst du auch Emmerling oder?
Habe ich bisher noch nicht gemacht. Werde ich auch nicht machen, weil der Schuss kann nach hinten losgehen.
Ja, ja, das würde ich auch nicht machen. Du, Doc? Habe ich gehört. Mit AB, glaube ich, so Gewinner der Vorbereitung wurde so gesagt. Also schon einen Sprung gemacht. Er hat jetzt auch mehr Einsatzzeit bekommen, glaube ich, eine halbe Stunde. Welche Qualitäten bringt er mit?
Ich bin von Yoshi absolut überzeugt. Erstmal von der Person her, er bringt das richtige Mindset mit. Er ist erst 19 Jahre alt, aber er ist sehr klar, schon sehr reif auch für sein Alter. Und für mich hat es für Yoshi einfach sehr gefreut, dass er in der Vorbereitung auch richtig zeigen konnte, was er drauf hat. Er hat, sei es drum, ob es nur gegen Bosum war, hat er, glaube ich, wieder dreimal geknipst. Gegen Meppen hat er getroffen und hat jetzt auch gegen Todesfelder, als er wieder reinkam, wieder seine Aktion gehabt. Und ich glaube, wenn Yoshi einfach auch das Vertrauen bekommt und immer wieder jetzt auch regelmäßig ins Spielen kommt, dass es bei ihm auch keine Grenzen nach oben gibt. Er hat Potenzial, er hat bringt viel mit, was ein Stürmer braucht. Er hat den richtigen Riecher, sagt man ja auch. Ist, glaube ich, das der Fachbegriff dafür.
Jo.
Und einfach auch eine Wucht, seinen Körper einzusetzen und nach wie vor noch 19 Jahre alt und der hat dann noch viel, viel Zeit.
Ihr habt ja beide noch ganz viel Zeit und ja. Luft sozusagen.
Ja.
Ja, und dann neues Umfeld und manchmal dauert das ein bisschen, dass du dich entwickelst und dass du es wirklich so plopp machst, das ganze Spiel verstehst und wahrscheinlich auch viele Eindrücke dann, ne?
Ja, also kann ich für uns beide, glaube ich, auch sprechen. Yoshi studiert hier in Emden auch an der Uni. Ich mache ein Fernstudium. Da hat er natürlich ein paar mehr Berührungen mit anderen Leuten. Aber ja, fußballerisch ist natürlich der Spielstil, den wir hier haben, ein anderer, als man ihn in Nachwuchsleistungszentren pflegt oder auch in U-Mannschaften. Mhm. Aber da kommt man mit der Zeit, denke ich, rein.
Was studierst du?
Ich studiere lustigerweise Sportjournalismus und Sportmarketing.
Ach, cool.
Und bin jetzt im zweiten Trimester, habe jetzt auch schon erste Klausuren geschrieben und gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Deswegen war es auch mal interessant, so eine Sportredaktion mal von innen zu sehen, weil ich hoffentlich später dann auch beruflich dann nach der Karriere im besten Fall nochmal ein paar Berührungspunkte damit haben werde.
Aber fährst schon so zweigleisig, dass du dich nicht nur auf den Fußball verlässt, sondern hast eben dann auch noch ein anderes berufliches Standbein sozusagen.
Definitiv, das wurde mir auch von zu Hause aus beigebracht, dass man sich nicht nur auf die Karte Fußball verlassen kann, weil eine Verletzung oder so eine Saison, wie ich es letztes Jahr erlebt habe, kann halt ganz schnell bedeuten, dass man ins Niemalsland verschwindet. Ist kein schönes Gefühl und dass man dann in der Schule, ich habe dann auch ein Abitur gemacht, weil mir klar war, dass es gibt auch eine Karriere nach der Karriere und deswegen, jetzt das Studium geht 3 Jahre, dann da ein bisschen fleißig sein, dann hat man bestenfalls einen Bachelor und dann schauen wir weiter.
Mhm. Wenn du mal ein Praktikum machen willst?
Wir bleiben in Kontakt.
Kommst vorbei.
Ja, ich habe schon ein paar Anfragen gekriegt, weil wir haben ja mit Kickers immer mal Kontakte mit der Zeitung, aber komme ich auf jeden Fall nochmal drauf zurück, ja.
Ja, cool.
Lars macht dann Homeoffice, also soll nicht an ihm scheitern jetzt, dass du noch nicht kommen willst.
Wir haben immer einen Platz frei.
Ja, super.
Arminia Novaschal hast du ja schon gesehen oben.
Ja, habe ich schon gesehen, ja.
Passt. Nächstes Spiel ist gegen St. Pauli am Sonntag. Fahrt ihr wieder eher hin oder steht das? Ihr habt doch noch gar nicht wieder gesehen, ne?
Weiß ich gar nicht. Wir haben heute Nachmittag das erste Training wieder. Noch steht Samstag morgen Training drin. Ich weiß nicht, ob wir direkt nach Hamburg losfahren oder ob wir am Sonntag fahren. Die Strecke geht ja jetzt eigentlich auch noch. Aber weiß ich nicht, werden wir im Laufe der Woche hören.
Jo, Hinspiel gewann St. Pauli mit 1-0 hier im Ostfriesland-Stadion. Da ist dann was gut zu machen, ne? Haben wir das noch im Kopf?
Ja, weil es, glaube ich, die erste Niederlage war, die wir hatten. Ja, und auch durch ein Tor, das konnte ich eigentlich gar nicht fassen, weil ich stand 20 Meter weg und ich habe dann gesehen, er hat geschossen und Marcel stand, glaube ich, stand weiter vom Tor. Das macht er in der Regel, dass er dann höher steht, um dann Bälle auch zu verteilen wieder. Ja, und dann fliegt er ins Tor rein und wir sind dann überhaupt nicht mehr ins Spiel gekommen. Also wir sind schon ins Spiel gekommen, aber Pauli war erste Halbzeit auch klar besser, muss man auch sagen. Die haben uns dann auch spielerisch dominiert. Ist aber auch bei Zweitmannschaften oft so, dass sie spielerisch gut sind. War natürlich dementsprechend schmerzhaft, weil es, wie gesagt, die ersten Punkte waren, die wir hier zu Hause komplett abgegeben haben.
Das war eins von diesen knapp verlorenen Heimspielen, wo ihr aber trotzdem auch Chancen hatte, der Ball einfach auch nicht rein wollte. Ne? Das
ja, gerade die Schlussphase, da hatten wir dieses Powerplay, gerade auch dann mit den Jokern, die wir gebracht haben. Aber es hätte dann an dem Tag einfach nicht sein sollen.
Und jetzt geht's dahin. Das Spiel von St. Pauli bei Phoenix Lübeck wurde verschoben. Pauli ist momentan auf Tabellenplatz 12, haben in 20 Spielen 25 Punkte geholt. Was erwartest du denn für einen Gegner und wie wollt ihr dagegen auftreten? Du sagst eben schon spielerisch stark. Erwartest du so typische Zweite?
Ja, definitiv. Also Pauli hat im Hinspiel sehr aufs Spielerische gesetzt, flach hinten raus zu spielen. Da gehen noch gar keine Kompromisse ein und schlagen dann den Ball mal lang. Ich habe jetzt die letzten Spiele von ihnen nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie sie sich jetzt dahingehend irgendwie verändert haben oder in der Grundordnung. Das werden wir jetzt in der Woche irgendwie mathematisieren. Aber im Grunde genommen, zweite Mannschaften spielen nach demselben Muster. Das haben wir letztes Jahr bei Hannover auch gemacht, immer den spielerischen Fokus zu haben. Und so erwarte ich sie auch am Sonntag.
Gut, noch eine wichtige Frage, die hat Lars letzte Woche, glaube ich, auch schon gestellt. Wer hat denn nach dem Abgang von Konda jetzt den Kabinen-DJ gegeben? Vorm Spiel.
Wer das jetzt offiziell macht, weiß ich gar nicht. Was ich weiß, ist, dass also Michael Ickwe und ich, wir bleiben nach dem Training meistens immer ein bisschen länger. Da wechseln wir beide uns dann immer ab. Das ist aber dann meistens eine Zweier- oder Dreier-Kombo, weil er jetzt den Hut auf hat. Wenn die ganze Mannschaft dabei ist, weiß ich gar nicht. Müsste ich jetzt lügen. Ich glaube, Janik Sidakiewicz hat da manchmal seine Finger im Spiel. Bin ich mir aber nicht ganz sicher.
Okay. Also, was spielt er so? Hat man von irgendjemandem gehört, dass sein Geschmack gewöhnungsbedürftig ist? Ja. Oder waren nicht alle so mit einem?
Ja, für mich auch. Also die Musik, die wir vorm Spiel hören, die würde ich jetzt, glaube ich, privat nicht hören. Deswegen habe ich meistens nochmal Kopfhörer irgendwie vorm Spiel mal drin.
Ah, okay. Was war das denn für Musik?
Ich kenne das Genre nicht. Irgendwie ist es gemischt, von Spiel zu Spiel unabhängig. Aber wir haben immer so 3-4 Lieder, die fest sind. Mhm. Und die habe ich dann leider auch im Kopf sitzen, noch 2 Tage danach, weil die merkt man sich einfach. Aber ich kann weder Titel noch Interpret irgendwie bestimmen.
Oder einfach Radio Bollerwagen reinhauen. Und
ja, das wird auch gespielt manchmal.
Und die Party geht auch.
Ja. Oha.
Ja, also gerade bei Heimspielen ist es dann so, dass dann meistens mal Radio Bollerwagen irgendwie eingesetzt wird.
Schön, ja. Vor allen Dingen nach Siegen. Aber dann macht das ja auch Spaß.
Ne? Ja. Ja.
Dann ist egal, ne?
Ja, also.
Ballern. Es gibt so miese Ohrwürmer, ne? Als wir bei der Arbeit ja im Großbüro saßen, musste ja auch immer, warum auch immer, Radio laufen. Da laufen ja irgendwie, gibt ja so Witze drüber, so 10 Lieder und dann kommen die nochmal wieder 10 und nochmal wieder, immer die gleichen. Mhm. Und da hast du manchmal so Lieder, die du auf einmal mitsingen kannst, obwohl du das nicht willst, ne?
Ja, ist so.
oder du summst auf dem Weg nach Hause die Melodie und denkst, Alter, das ist ein Lied von Joris oder so. Möchte ich jetzt nicht. Was hörst du für Musik gerne?
Bunt gemischt eigentlich. Also ich habe da jetzt keine Richtung richtig, sondern ich höre eigentlich so, wie es gerade die Stimmungslage ist. So, ich habe dann oftmals auf dem Rückweg von Hannover Shuffle an. Also das läuft dann auf Spotify wild durch.
Ah ja.
Genau.
Ja, das ist auch cool. Zum Abschluss noch, Luis, erstmal vielen Dank, dass du hier bist. Macht uns viel Spaß. Gibt es einen Sportler oder eine Sportlerin, die du gerne mal treffen würdest?
Ja, Lukas Podolski würde ich mal ganz gerne treffen. Ist nicht nur vom Namen her, sondern er hat ja auch von seiner Karriere viel erreicht, bei tollen Clubs gespielt und ich würde mich einfach mal ganz gerne mal mit ihm austauschen.
Ja.
Und über alles so, ob es da jetzt familiäre Wurzeln gibt oder nicht.
Aber Verwandtschaftsverhältnisse mal aufdröseln.
Ja, genau. Nee, das wäre auf jeden Fall mal irgendwie ein Traum.
Er ist immer nahbar geblieben, so, ne, finde ich, und nachvollziehbar, was er sagt, so, und hatte auch Höhen und Tiefen.
Ja, sieht man jetzt auch gerade wieder in Köln. Ich glaube, er stand jetzt im Retro-Trikot auf dem Zaun. Das ist halt, unglaublich cool von ihm. Also, er hat da ja lange gespielt. Ich weiß nicht, wie viele Länderspiele er noch hat oder hatte. Von daher, Top-Typ.
Ja.
Machst du später bei Hannover dann?
Nachdem
du da Bundesliga gespielt hast.
Ja, ob es bei Hannover ist, weiß ich nicht. Aber
mal gucken.
Wär schon mal nicht schlecht, wenn das irgendwann mal eintritt, ja.
Wir drücken die Daumen.
Ja, danke.
Erstmal, dass du jetzt noch viel Spielzeit bekommst, dass ihr so Spiele gewinnt, dass dir gut geht. Hier in Emden. Und ja, für die weitere Karriere. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke, hat mich sehr gefreut.
Dankeschön.
Lars, auch dir?
Gerne, immer gerne.
Vielen Dank. Und ist Zeit, Tschüss zu sagen. Bevor wir das tun, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Entdeckt die Geheimnisse des legendären U-Boots U96 im Podcast Die Suche nach U96, das letzte Geheimnis. Begleitet Journalist Julian Reusch auf seiner spannenden Recherche in Wilhelmshaven und erfahrt die bewegenden Geschichten der echten Besatzung von U96. Jetzt anhören auf NWZ Online oder auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank fürs Einschalten und kommt gut durch die Woche.